Willkommen zur Edition Zukunft Klimafragen, der Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Ich bin Lisa Brandt. Oma zu werden veränderte im Leben von Cordula Weimann so einiges. Aber vor allem wurde ihr durch ihren Enkel bewusst, dass der Planet auch noch für die nächsten Generationen so richtig schön sein muss. Also anstatt ihre Pension zu genießen, widmete sich Weimann dem Klimaschutz. Sie gründete in Deutschland die Bewegung Omas for Future, die es übrigens auch schon in Österreich gibt. Und kürzlich hat sie auch noch ein Buch über ihr Engagement veröffentlicht. Es heißt Omas for Future – Handeln aus Liebe zum Leben. Und das haben wir zum Anlass genommen, sie in diesem Podcast einzuladen. Aber wieso spielen gerade Ältere eine so große Rolle im Kampf gegen den Klimawandel? Und wie könnte eine bessere Welt aussehen? Das besprechen wir gleich. Guten Tag, Frau Weimann. Ich freue mich, dass Sie heute da sind.
Ja, schönen guten Tag, Frau Breit. Ja, danke für die Einladung.
Also in den Köpfen der Menschen ist es ja oft so, dass Omas Blusen mit Blumenmuster tragen und dafür da sind, leckeren Kuchen zu backen und den Enkeln stundenlang vorzulesen. Und Sie haben die Bewegung Omas for Future gegründet. Wie kam es dazu?
Ja, also Kuchen backen können wir, können Männer auch, aber wir Omas auch. Und wir können auch wunderbar mit Enkeln alles Mögliche machen und auch noch mehr machen als nur vorlesen. Wie kam es dazu? Es war der Moment, wo ich erfuhr, dass die Fridays, also die Jugend war ganz aktiv auf der Straße. Das war ja 2019, als die Fridays so richtig das Thema massiv in die Medien brachten. Und da habe ich gesagt, super, die Jugend ist da, das ist so wie damals die Friedensbewegung und die Anti-Atom-Bewegung und die 68er, es geht immer von der Jugend aus und habe gedacht, super, die sind da, jetzt läuft's, prima, lehn dich mal zurück, brauchst nichts mehr machen. Und dann erfuhr ich von einer Journalistin, dass halt die Generation 50 plus und statistisch werde ich mit 50 oder 52 Oma oder Opa, dass die 56% der Wähler sind. Und da wurde mir klar, da kann die Jugend jetzt machen, was sie will, solange wir was anderes wählen. Entscheiden wir. Das heißt, mir wurde in dem Moment erstmal klar, dass gar nicht meine Kinder oder meine Enkelkinder die Zukunft entscheiden, sondern wir Älteren. Und da wurde mir unsere Verantwortung, die wir für diese Erde haben, so richtig massiv bewusst. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt brauchen wir Omas for Future.
Und Sie dachten ja zuerst, okay, nach einem bewegten Berufsleben können Sie jetzt sozusagen sich Freizeitaktivitäten widmen. Aber dann war Ihnen so bewusst, nein, hier muss ich auch was tun, hier muss ich auch aktiv werden.
Das war wirklich mein Plan, ja. Mein Plan war wirklich, ich war immer selbstständig und jetzt feiere ich Überstunden ab und gönne mir endlich auch mal durch Europa reisen und frei machen und. Ja, das war mein Plan. Aber es gab dann ja auch nochmal diesen Schlüsselmoment mit meinem Enkel, wo ich eben mit ihm spielte, in der Natur und in seinen Augen. Das war wirklich, ich schaute in seine Augen und da schaute ich so ein unendliches Vertrauen, dass ich als Erwachsene ihm eine lebenswerte Zukunft garantiere. Und da wusste ich genau, ich belüge ihn. Und es gibt ja manchmal so Momente, die gehen unter die Haut, durch jede Zelle. Und das war dieser Moment, ich belüge dieses Kind und ich trage auch noch dazu bei. Und das ging dann nicht mehr. Dass ich gedacht habe, nee, das kannst du jetzt mit deinem Oma, mit deiner Oma-Ehre und deinem Oma-Gewissen nicht mehr vereinbaren.
Es gibt in der Psychologie den sogenannten Green Parenthood-Effekt, über den habe ich einmal geschrieben. Und der beschreibt sozusagen diesen Effekt, dass Menschen oft klimabewusster werden, wenn sie ein Kind bekommen. Also weil sie dann eher das Gefühl haben, ein gutes Vermächtnis hinterlassen zu wollen, Verantwortung zu haben gegenüber den nächsten Generationen. Denken Sie, gibt es diesen Effekt auch bei frisch gebackenen Großeltern?
Das ist eine spannende Frage. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wir haben in der Tat immer mal wieder Frauen, die sagen, ich bin jetzt gerade Oma geworden oder ich werde in 2 Monaten Oma und ich merke, jetzt bekomme ich nochmal eine andere Verantwortung und deswegen möchte ich mitmachen. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben.
Vielleicht können Sie noch mal kurz beschreiben, was sind denn genau die Omas for Future und wo gibt es sie schon überall?
Ja, also Omas for Future ist eine Bewegung. Wir sind keine Protestbewegung, sondern wir sind eine Dafürbewegung. Das heißt, wir wollen Bildung zur Zukunft bringen, nämlich Bildung, wie der Einzelne aus seiner Ohnmacht rauskommen kann. Der Auslöser war, dass ich auf eine Frau traf und die sagte, ich kann das alles nicht mehr hören, diese schrecklichen Bilder, ich kann doch nichts tun. Und dass ich gesagt habe, du kannst eine Menge tun. Und diese Information zur Selbstwirksamkeit, was der Einzelne tun kann, und das sind immerhin 25% des CO2-Ausstoßes, sagt der Weltklimarat, ohne dass ich auch nur einen Pfennig investiere, also Geld in die Hand nehme, sondern nur durch Verhaltensänderung, wo ich sogar Geld spare. So, das war der Anfang der Aussage von Omas for Future, bis wir dann zu dem Punkt kamen, wo wir gemerkt haben, ich muss das gar nicht für meine Kinder tun, sondern in dem Moment, wo ich mich mit meinem Verhalten, meinem Bewegungsverhalten, meiner Ernährung auf die Zukunft ausrichte, lebe ich automatisch selbst gesünder und zufriedener. Das heißt, am Ende tue ich es für mich. Und darüber informieren wir, dass wir wirklich den Menschen den Zusammenhang, wir nennen das immer so die Risiken und Nebenwirkungen. Ja, jeder kennt bei einer Halsschmerztablette den langen Zettel und da steht dann drauf, es könnte hier jucken, da kratzen und sonst was. Und so sind wir nie über die Risiken und Nebenwirkungen unseres Verhaltens für uns selbst als auch für die Umwelt aufgeklärt worden. Und diese Aufklärung machen wir. Wir sagen wirklich, wenn du das machst, hat das die Konsequenzen für die Umwelt, aber auch für dich. Und du selber lebst gesünder, bist glücklicher, zufriedener, dankbarer, wenn das und das geändert wird und dabei sparst du sogar noch Geld. Das ist das, was wir in ganz vielen Beispielen über sämtliche Lebensbereiche hinweg verbreiten und auch kostenlos verteilen, denn wir haben ein niederschwelliges Informationsmaterial im Comic-Stil und so verbreiten wir das dann. Gegründet in Deutschland, mittlerweile ja auch wunderbar in Österreich und in Niederlanden auch. Ja, wir wachsen zunehmend.
Also das heißt, Sie sehen eine der wichtigsten Aufgaben auch in der Aufklärung. Ich glaube, das wollen Sie ja auch mit Ihrem Buch erreichen. Gehen Sie denn auch bei Klimademos mit oder machen selbst Proteste?
Also wir gehen bei Klimademos mit, einfach aus Solidarität. Aber unser Ansinnen ist nicht dagegen zu sein, zu protestieren, sondern wir machen Bildung. Wir machen Bildung zur Zukunft, weil Wandel braucht Bildung. Die Menschen wollen ja nicht extra ihre Erde zerstören. Viele wissen die Zusammenhänge nicht und vor allen Dingen nicht die Zusammenhänge für die eigene Gesundheit. Das erleben wir immer wieder. Auch unter den, wenn eine Frau sagt, ich mache mit, dann lernt die auch noch eine ganze Menge dazu. Weil dieses Wissen einfach uns nicht vermittelt wurde, was eigentlich unsere Fertigprodukte, unsere gespritzten Produkte. Wir haben ja nicht nur die CO2-Erwärmung, das Artensterben bedroht uns ja genauso und ich kann es ja auch gar nicht wirklich trennen. Und diesen Zusammenhang, was macht eigentlich dein Verhalten mit dir selber, mit deiner Gesundheit, aber auch mit der Erde, das ist für die Leute spannend im Quiz, dass sie wirklich sagen, das wusste ich nicht. Oder gerade auch bei uns Älteren, dass wir sagen, ey, wie war das denn in unserer Jugend? Erinnert euch doch mal an früher. Und da können wir wirklich sagen, der Kühlschrank war immer voll, aber es gab trotzdem keine Speditionsfahrzeuge und trotzdem hatten wir genug zu essen. Das ist nicht so, dass unsere Straßen so voll sein müssen und das Essen aus allen Ländern kommen muss. Also es gibt so viele Zusammenhänge und die vermitteln wir.
Sie haben das vorher schon ein bisschen angeschnitten, aber warum braucht es denn gerade ausgerechnet Frauen über 50 für eine lebenswertere und nachhaltigere Welt?
Weil wir Frauen 50 plus, wir sind 28,5% der Wähler, wir sind ein Drittel der Bevölkerung und wir sind in den sozialen, in den pädagogischen, in erzieherischen Berufen, wir sind das soziale Rückgrat der Gesellschaft, wir sind am Menschen dran und wir wissen, was Mensch braucht. Und unser Wissen um den Menschen, in den müssen wir wieder in den Mittelpunkt stellen und bei uns kreist sich alles darum, dass es der Wirtschaft gut geht. In der Hoffnung, dass es dann dem Menschen gut geht. Das stimmt aber nicht, sondern es muss dem Menschen gut gehen und die Wirtschaft folgt. Und das funktioniert. Das zeigen uns ja die glücklichsten Völker dieser Erde. Und an diesem Wissen sind wir Frauen 50 plus näher dran. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir erkennen, dass dieses Wissen und dieses Fühlen und dieses Empfinden, was Mensch braucht, dass dieses gleichberechtigt neben das Denken der Männer gestellt wird. Also es geht nicht darum, in der Männerwelt gleichberechtigt zu werden, sondern es geht darum, unsere Sicht der Dinge und unserer Fühlen gleichberechtigt daneben zu stellen. So, und wenn wir jetzt mal schauen, dann sehen wir, dass wir Frauen sicherlich das Rückgrat der Gesellschaft sind, was sich auch bei Corona gezeigt hat. Aber in den gesamten Entscheidungspositionen, egal ob Wirtschaft, Gesellschaft oder Politik, da sitzen am Ende Männer. Das heißt, wir wissen, was wichtig ist, aber es hat keinen Einfluss auf Politik. Und das müssen wir ändern. Wir sind wichtig. Es geht nicht darum, dass die Männer nicht mehr da sind. Es geht um die Augenhöhe, um die Gleichberechtigung. Das ist unser Ziel.
Also irgendwie ist auch der Kampf für die Klimawende ein feministischer Kampf in gewisser Art und Weise.
Ja, natürlich. Es geht ja darum, dass wir sind ja nicht geboren, um Geld zu verdienen. Und wir sind auch, die Wirtschaft ist nicht dazu da, dass wir ihr dienen. Das ist aber so, ja? Ich meine, die österreichische Wirtschaftskammer hat ja diesen Slogan, geht's der Wirtschaft gut, geht's den Menschen gut? Nein, wir sind nicht dazu da, der Wirtschaft zu dienen, sondern wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, das können wir von anderen Ländern in Europa lernen, die das gemacht haben, wo die glücklicheren Menschen wohnen, dann, wenn ich den Menschen in den Mittelpunkt stelle, dann kommt am Ende automatisch Umweltpolitik, dann kommt eine gute Ernährung, dann kommt Bewegung, Sicherheit, alle diese Faktoren für Menschen kommt dann als Ergebnis raus und der Wirtschaft geht's gut dabei. Aber dieses Gewicht, diesen Fokus, der muss verändert werden und dafür braucht es uns Frauen.
Weil Sie jetzt gesagt haben, die Orientierung am Menschen, was ist denn noch die Stärke der Omas?
Die Stärke der Omas ist, dass wir sehr handlungsstark sind. Wir reden nicht nur, sondern wir handeln. Wir gehen zu den Menschen, wir machen dort Quiz, wir entwickeln aber auch eine ganz hohe Kreativität in der Gestaltung. Also Frauen sind ja ganz oft sehr umsetzungsstark. Und das ist auch wirklich eine weitere Stärke, die wir erleben.
Sind denn auch Opas willkommen?
Ja, wir haben 20% Opas. Also der Männeranteil bei uns ist 20%. Und ich nenne das immer so schön. Also in meiner Kindheit hieß es immer, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Und hinter den erfolgreichen Omas stecken jetzt ganz tolle, starke Männer. Teilweise führen die auch mit Frauen gemeinsam eine Gruppe. Aber es geht um dieses Thema, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Und dass wir nicht mehr der Wirtschaft dienen, sondern dem Menschen. Und mit allen Facetten dazu, da wird ja in dem einen Satz den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen, da ist ja ein kompletter Bewusstseinswandel drin. Also es hört sich so wenig an oder so gering, aber da ändert sich ja die gesamte Ausrichtung unseres Tuns wieder. Und dafür brauchen wir auch die Männer. Da sind wir sehr froh, dass wir Männer haben, die da mitziehen.
Lange galt ja die Devise, unsere Kinder sollen und werden es mal besser haben als wir. Meinen Sie denn, das kann man heute noch so sagen?
Das liegt daran, wie schnell wir handeln. Wir haben alle technischen Möglichkeiten, wir haben das Wissen, wir müssen es wollen. Und wenn wir jetzt wirklich wollen, dann liegt in der Tat vor uns eine grünere, eine gesündere und eine lebenswertere Erde. Auch wenn wir die Erderwärmung haben, aber noch können wir sie stoppen. Noch geht die nicht unaufhaltsam weiter. Und wenn wir wirklich jetzt entschlossen das Ruder rumreißen, dann haben unsere Kinder tatsächlich die Chance auf diese gesündere, lebenswertere, grünere Erde. Und das ist ja genau das, was uns motiviert. Wo wir sagen, es ist natürlich, klar, wäre es vor 20 Jahren besser gewesen. Dann wäre alles entspannter und wir hätten den Prozess langsam machen müssen. Aber wir haben durchaus, und das war schon ein Moment, so als die Bewegung so 2-3 Jahre alt war, dass ich immer gedacht habe, in jeder Krise steckt eine Chance. Welche Chance steckt in dieser Krise? Und da ist mir klar geworden, eigentlich braucht es diese Krise, um das Alte weiter so zu erschüttern, damit sich etwas Neues, was wirklich dauerhaft umweltverträglich ist, der Verein der Omas for Future heißt ja Leben im Einklang mit der Natur. Und wir selber sind ja auch Natur. Also eigentlich Leben im Einklang mit uns, damit wir dahin kommen können. Dafür braucht es wirklich die Krise. Und jetzt sollten wir ihr, Krise ist immer unangenehm, weiß jeder. Keiner mag Krisen, aber jeder weiß, auch sonst, dadurch hat sich was verändert. Und diese Chance sollten wir nutzen. Und dann haben wir die Chance wirklich auf diese lebenswertere Erde und auf die grünere und gesündere auch, ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch, wie wir täglich erleben, wird zuerst an unserer Zukunft gespart, um die Gegenwart zu erhalten. Wie meinen Sie das?
Ja, damit meine ich, dass wir immer noch in ein Weiter-so subventionieren. Also da habe ich jetzt in Deutschland das Beispiel, dass immer noch die Dienstwagen und die Dieselfahrzeuge subventioniert werden. Und das ist ja nur ein Beispiel, was gängig ist. Wir stecken ja immer noch ganz viel Subventionen und Investitionen in das, was von dem wir eigentlich wissen, es ist Vergangenheit. Und es geht nicht weiter so. Und wir müssen in ÖPNV investieren. Wir müssen in unsere Kinder investieren. Die sind unsere Zukunft. Wir müssen in Zukunft, in Fortschritt investieren und nicht in weiter so. Und das tun wir aber immer noch. Wir halten fest an dem, was sich bewährt hat. Und das ist nicht okay. Das ist nicht gut. Das ist gegen unsere Kinder und das ist auch gegen das Leben. Leben ist Entwicklung. Und diese Entwicklung steht jetzt gerade an.
Sie haben ja für Ihr Buch ganz viel recherchiert, also einerseits zur Erderhitzung, Artensterben, aber auch zu Mikroplastik zum Beispiel. Was hat Sie denn am allermeisten schockiert, was Sie herausgefunden haben?
Also was mich wirklich am meisten schockiert hat, und das wusste ich vorher wirklich nicht. Ich sage ja immer so, ich habe als Unternehmerin mit 60 dann meinen Kopf endlich mal aus dem Sand gezogen und mich nicht nur um mein Leben und um Kinder gekümmert, sondern wirklich bin mal politisch eingestiegen. Und was mich am meisten geschockt hat, war wirklich, es war die Erkenntnis da, es war der Wille da, es war die Technik da und der Einfluss von Wirtschaft, Lobbyismus nennt man das, der Einfluss von Wirtschaft auf die Politik ist so immens, dass eben nicht die Schritte in die Zukunft gegangen werden, sondern dass wirklich es erstmal beim Weiter so bleibt oder sogar teilweise in Deutschland ja einen Rückwärtsgang eingelegt wurde. Wir waren ja mal Weltmarktführer in den erneuerbaren Energien. Und dann haben wir ab 2000 einen Rückwärtsgang eingelegt und haben die Energiegiganten noch größer gemacht und dass wirklich für Geld unsere Erde geopfert wird. Wir hatten vor 40, 50 Jahren, war diese Technologie mit Windkraft und mit Photovoltaik in den Kinderschuhen. Wir wussten nicht um die richtige Ernährung, bei der 10 Milliarden Menschen gesund satt werden und unsere Erde gesund ist. Momentan wird unsere Erde zerstört bei der Ernährung, die wir haben für 8 Milliarden Menschen. Das alles wussten wir nicht. Aber das Wissen ist da und es wird nicht gehandelt, weil wirtschaftliche Interessen dagegen stehen. Da habe ich wirklich gedacht, wir opfern unser Leben. Wir opfern nicht unsere Erde, wir opfern unser Leben für Geld. Und das hat mir schon ziemlich zu schaffen gemacht.
Wir haben da vorher auch schon kurz drüber gesprochen, wie wirksam ist denn überhaupt ein Einzelner oder eine Einzelne gegen den Klimawandel?
Ja, also zum einen kann jeder in seinem Verhalten sofort, und da ist sein Verhalten ändern, damit auch selber zufriedener leben. Das ist und auch vor allem gesünder leben. Das ist ja das, was ich schon gesagt habe. Und vor allen Dingen, der Einzelne ist ja nicht alleine, sondern andere sehen das. Und der unterhält sich. Das heißt, er hat ja Auswirkung auf andere. Und man weiß nie, was ist jetzt der, irgendwo gibt es mal diesen Satz, der Schmetterlingsschlag irgendwo kann den Hurrikan auslösen. Wir wissen nie, ob nicht jeder trägt dazu bei, dass es irgendwann eine Menge Menschen sind. Und wenn viele Menschen viele kleine Schritte tun, kann ich die Erde verändern. Und deswegen braucht es jeden und auch jeden, der darüber spricht und sagt, ich ändere mein Verhalten ganz bewusst, weil ich eine Zukunft möchte und auch weil ich möchte, dass es mir selber besser geht. Da brauchen wir einfach viel, viel mehr von.
Was sind denn die größten Hebel? Es gibt ja mittlerweile ziemlich viel Kritik auch am ökologischen Fußabdruck und da gibt es ja das Konzept des ökologischen Handabdrucks, also dass man selbst sozusagen natürlich auch sein Leben bis zu einem gewissen Grad umstellt, aber auch andere dazu inspiriert und sozusagen größere Aktionen startet, wie mehr vegetarisches Essen in den Kantinen oder ein Carsharing-Angebot und so weiter und so fort. Was sagen Sie dazu?
Ich bin ganz überrascht, wenn ich mitgekriegt habe bei meinen Recherchen, wie einzelne Personen schon riesige Hebel geworden sind. Sei es in einem Dorf ein Mann, der den anderen Dorfbewohnern gesagt hat, Mensch, lasst uns doch mal für unser Dorf gemeinsam eine energieneutrale Versorgung anstreben und von den Gewinnen, die wir dann machen, können wir uns hier den Gemeindebus finanzieren, da können wir hier andere soziale Sachen machen. Und so hat ein Mann ein ganzes Dorf mit 850 Seelen auf den Zukunftsweg gebracht. Ich sehe das an anderen kooperativen Landwirtschaften oder wo Selbstversorgung in den Städten stattfindet, dass man gemeinsam wieder sein Gemüse und sein Obst anbaut. Ich sehe das aber auch, dass Menschen sagen, so wir tun uns jetzt zusammen und jetzt sagen wir zum Bürgermeister, wir möchten gerne, dass in unseren Kantinen und in den Kitas eine gesunde Ernährung ausgeteilt wird, dass die frisch gekocht wird. Und dann wird halt gesagt, schau hier in Kopenhagen, die schaffen das, die machen jeden Tag 80.000 Essen, kochen die frisch, biologisch von Biobauern aus der Ecke und im Sinne der Planetary Health und das Ganze ist kostenneutral dazu, als wenn das Essen von irgendwo eingeflogen wird und es ist dann aus dem Tüte aufgerissen und gespritzt auf dem Acker und. Und diese einzelne Aktivität, die Menschen jetzt entwickeln und sagen, so, da möchten wir, dass in unserer Gruppe oder in unserem Kreis was geändert wird, da sind riesige Hebel. Und natürlich ist ein riesiger Hebel wirklich umweltfreundlich reisen. Das ist ein ganz riesiger Hebel.
Ihr großes Projekt sind ja die Omas for Future. Wie haben Sie sonst so Ihr Leben verändert?
Ich habe über die Omas for Future viel gelernt für mein Leben. Ich habe meine Ernährung nochmal umgestellt.
Weniger Fleisch.
Ja, ich habe vorhin schon wenig Fleisch gegessen. Aber durch die Planetary Health sind viel mehr Bohnen, Linsen, viel mehr Nüsse dazu gekommen. Bei mir war früher programmiert, Nüsse machen dick. Die Liste mal weg. Und ich wusste auch nicht um den Nährstoffgehalt von Bohnen und Linsen. Also da hat sich mein Weltbild, also mein Ernährungsverhalten hat sich nochmal richtig geändert. Ich habe da wirklich 14 Tage lang die Küchenwaage neben meinem Herd gehabt. Und ich kann wirklich, es geht mir besser. Es geht mir viel besser dadurch. Also ich fühle mich besser. Man merkt ja echt erst oft nach der Umstellung, wie schwer oder wie belastend auch die andere Ernährung war. Ja, mein Reiseverhalten ist natürlich viel bewusster geworden, mein gesamtes Konsumverhalten. Die Zusammenhänge sehe ich viel mehr. Es ist nicht mehr so jedes Ding für sich isoliert, sondern wie alles zusammenwirkt, hat sich mein Leben total verändert und es hat natürlich auch ganz viele neue, tolle Menschen in mein Leben gebracht.
Nur ganz kurz, weil Sie den Begriff Planetary Health erwähnt haben. Das ist ja eine Ernährungsweise, die sowohl für den Planeten als auch für den Menschen gut sein soll. Das wollte ich nur für jene erwähnen, die das vielleicht noch nicht kennen. kann man auch auf unserer Seite nachlesen. Noch eine allerletzte Frage für unseren Podcast. Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch, wie eine gesündere, tollere, nachhaltigere, bessere Zukunft aussehen kann. Vielleicht können Sie das kurz skizzieren. Also wie leben wir, wie wird die Welt aussehen?
Zum einen, wir leben CO2-neutral. Anders geht es auch gar nicht. Das ist der eine Aspekt. Aber der zweite Aspekt ist auch, dass wir uns gesünder ernähren, indem wir wirklich wieder frische Produkte zu uns nehmen, die ökologisch angebaut sind und optimalerweise auch in Kooperativen, in Gemeinschaftsgärten, regional nah angebunden an die Stadt, wo der Einzelne auch wieder mithelfen kann. Also in meiner Kindheit war ich einfach, die habe ich auch auf Bauernhöfen verbracht, einfach weil so viele da waren. Und heute haben Kinder gar nicht mehr die Chance. Und da habe ich natürlich auch im Gartenbau mitgeholfen. Und meine Mutter hatte auch noch den kleinen Garten. Und dadurch hatte das einzelne Produkt, was da aus dem Garten kam, eine ganz andere Wertschätzung, als wenn es heute in der Plastiktüte schon kleingeschnibbelt ankommt und hat, was weiß ich, 50 oder 90 Cent, kostet ja nichts. Und da wird wieder eine ganz andere Wertschätzung für unsere Ernährung entstehen. Aber vor allen Dingen, Werbung und Wirtschaft vermitteln uns jeden Tag, wir brauchen Konsum, um glücklich zu sein. Und das stimmt nicht. Es macht uns krank. Also wenn man Mediziner, Hirnforscher, Neurologen fragt, Glücksforschung fragt, dieses Verhalten, ich muss das haben, damit ich glücklich werde, verlagert meine Zufriedenheit permanent in die Zukunft. Und damit habe ich immer das Gefühl, das muss ich noch tun, damit ich morgen glücklich bin. Aber morgen ist schon das nächste da. Und dass wir wirklich, was man wirklich weiß, ist, was Mensch braucht, um glücklich zu sein, ist ein Dach über dem Kopf und ist Ernährung, gute Essensversorgung. Das nächste ist aber auch Beziehungen. Und von diesen Beziehungen entfernen wir gerade uns mit unserer Digitalisierung, mit unserer Entfremdung von der Ernährung, mit der Entfremdung von den gesamten Quellen rund um unser Leben. Und das wird sich wieder ändern, dass wir regionaler denken, dass wir in Gemeinschaften denken, dass ein anderes Beziehungsgefüge zu Menschen da ist. Und das nährt uns.
Ja, bis das eintritt, was Sie beschreiben, ist wahrscheinlich noch ein ganz massiver Wertewandel nötig. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Frau Weimann.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank, Frau Breit.
Und ich hoffe, auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, hat dieser Podcast gefallen. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns doch bitte gerne ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem Abo tun oder indem ihr Standard-Supporterinnen und Supporter werdet. Alle Informationen dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Ich bin Lisa Breit und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis bald!